Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir wollen heute erneut das Gebet des Herrn Jesu für seine Jünger betrachten, und zwar heute aus Johannes Kapitel 17, die Verse 13 bis 19. Johannes Kapitel 17, die Verse 13 bis 19. Wollen wir daran denken, durch die Gnade des Herrn, und zwar über die Gnadenerweise unseres Herrn, die uns immer wieder verdeutlichen möchten und wollen, wer der wirklich ist, wer dieser wirklich ist, der hier betet. Und damit auch zugleich erkennen lassen, mit wem dieser Unermessliche, dieser Große in inniger und steter Gemeinschaft verbunden ist, nämlich mit dem Ewigen, mit seinem himmlischen Vater, der ihn liebt und Wohlgefallen an ihm hat. In einzigartiger Weise kommt in diesem Gebet des Sohnes Gottes sein eigentliches Anliegen in der Verherrlichung des Vaters unüberhörbar zum Ausdruck. Sein eigentliches Anliegen, die Verherrlichung des Vaters. So heißt es: Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Und zwar in dieser unbeschreiblichen Tatsache, wie es weiter heißt: Ich habe dein Werk vollendet, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Vers 4. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Diese große Barmherzigkeit in der Sendung seines geliebten Sohnes, um seinen Heilsplan mit uns, den Sündern, in dem Herrn Jesus Christus zu vollenden, umfasst die Aussage des Erlösers an seinem Vater in Vers 9: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Dieses "sie waren dein und sie sind dein" übersteigt doch in Wirklichkeit jedes menschliche Begriffsvermögen. Das untrügliche Wort Gottes, indes bezeugt es überaus wunderbar, aber der feste Grund bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen. Der Herr kennt die Seinen. 2. Timotheus 2, Vers 19. Gott kennt die Seinen. Aufgrund, so heißt es in 2. Timotheus weiter, aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns, den Seinen, in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. So steht es hier über die göttliche Erwählung in 2. Timotheus 1, Vers 9 unmissverständlich geschrieben. Über diesen absoluten und souveränen Willen Gottes bezeugt ja unser Herr Jesus Christus in Johannes Kapitel 6, 37 bis 39: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat. Dem Herrn Jesus Christus ging es in allem um den Willen des Vaters und damit um die Verherrlichung seines Vaters. Um den Willen seines Vaters und damit um die Verherrlichung seines Vaters. So bezeugt die Schrift von der herrlichen Gnade Gottes und den Segnungen der Gläubigen in Christus. Epheser 1, Verse 5 und 6. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, Kindschaft, für sich selbst. Er hat uns vorherbestimmt für sich selbst. Durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten, Das sollte und darf das Ziel seiner Erlösten sein, Gott und dem Vater unseres Herrn Jesus Christus Dank und Anbetung darzubringen. Von diesem Erfülltsein dieses wahren hohen Priesters Gottes, des Herrn Jesus Christus, zeugen seine Gebetsworte in Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und nach dem Willen des Vaters konnte er darum fortfahren. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Vers 13. Der Jesus Christus redet ja ausdrücklich von seiner Freude, die die Seinen in vollkommener Weise in sich haben sollen. Damit sind die, die der Vater ihm gegeben hat, gemeint, die durch Geist aus seinem göttlichen Geist durch die Wiedergeburt geschenkt bekommen haben. Geist aus seinem göttlichen Geist. Ist das nicht überwältigend, dass die von oben Geborenen der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind? Der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind. Wie das der Herr, als er vom Tode auferstanden war, seine Jünger mit den Worten bezeugt, mit den wunderbaren Worten bezeugt: Ich fahre auch zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Johannes 20, Vers 17. Darum dürfen die Seinen sich im Glauben auf das Wort aus Hebräer 2, Vers 11 zuversichtlich stützen, das so wunderbar und köstlich ist, denn sowohl der, welcher heiligt, der Jesus Christus, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Der heiligt und die geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Sind alle von einem. Haben wir das richtig gehört? Eine ungeheure und unbeschreibliche Aussage für jeden, der die Wiedergeburt aus Gnaden erfahren durfte. Wie bezeugt uns diese unermessliche Tatsache Gottes untrügliches Wort? 2. Korinther 5, 17, 18. Darum ist jemand in Christus. Was ist dann? So ist er eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott. Von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. So steht in Gottes Wort 1. Korinther 6, Vers 17, die überaus frohmachende und zugleich doch warnende Aussage: Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Der ihm anhängt, der zu ihm gehört, ist ein Geist mit ihm. Die Gläubigen sind demnach eins mit dem Herrn Jesus Christus, und zwar in allen Konsequenzen für Zeit und für Ewigkeit. Das bezeugen nun die Gebetsworte des Herrn Jesus Christus in den Versen 14 bis 16. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Von dem Hass der christusfeindlichen Welt, in der wir leben, gegen seine Jünger, hatte ihn der Herr Jesus Christus schon vor seinem Opfertod von Golgatha bezeugt: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Denn wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Johannes 15, Verse 18 und 19. Sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Sind wir uns dessen bewusst? Wenn nun die Seinen, die der Vater ihm gegeben hat, von der Welt als Fremdkörper empfunden und nicht anerkannt und geächtet werden, darf sie das nicht befremden. In 2. Timotheus 3, Vers 12 steht auch geschrieben: Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, was ist mit denen, werden Verfolgung erleiden. Was bezeugt darum der Herr Jesus Christus den Seinen in den Seligpreisungen, Lukas Kapitel 6? Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Sohnes Gottes willen. Nein, um des Menschensohnes willen. Um des Menschensohnes willen. Und dann steht etwas, was er dann oft nicht so verstehen kann. Freut euch an jenem Tag und hüpft, steht jetzt da. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ein vom Tod bedrohter Missionar aus Afghanistan bekannte mir jetzt, dass für den Herrn Jesus Christus zu leiden und zu sterben eine Ehre ist. Für den Herrn Jesus Christus zu leiden und zu sterben eine Ehre. Ihm erschien das als eine Selbstverständlichkeit zu sein. Doch, wie ist das bei dir, wie ist das bei mir mit dem Erdulden von Widrigkeiten? Der Herr schenke uns in seiner Gnade, dass wir als die Seinen stets inne werden, was es ihnen so unendlich Schweres gekostet hat, um uns aus dieser widerwärtigen Welt zu erlösen, wie er für dich und für mich gelitten hat. So ermuntert uns die Schrift, 2. Timotheus 2, Vers 3, Du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Die Glaubenstreue und Standhaftigkeit in den Bedrängnissen, werden unseren Herrn gewiss verherrlichen. Er selbst befähigt uns doch durch seinen uns gegebenen Geist zu einem solchen Zeugnis, wie das sagt die Schrift dazu, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber ist er verherrlicht. 1. Petrus 4, Vers 14. Wenn es um die standhaften Leiden, um des Herrn Jesu Christi willen, wird das den Sein eindeutig durch die Schrift verheißen. Und jetzt kommt das Unfassliche, immer wieder neu, Unbegreifliche und doch Wahre. Es gilt doch diese unbeschreibliche Übereinstimmung mit dem allmächtigen Erlöser recht zu fassen, die sich uns in seinen Worten so wunderbar bezeugt. Sie, die Seinen, sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Dieses gleich wie ist unermesslich. Sie sind gleich wie ich. Gleich wie auch ich. Welch ein göttlicher Segen und welch eine wirkliche Glaubenskraft beinhaltet diese ungeheure Tatsache für die, durch seine Gnade aus Gott geboren sind. Unverbrüchlich steht doch geschrieben, ihr aber, was sind wir? Ihr aber seid der Leib des Christus. Und so unendlich beglückend auch dieses untrügliche Wort Gottes aus Epheser 5, Vers 20. Was steht denn da? Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Damit kommt doch zum Ausdruck, dass wir die sein, die der Vater ihm gegeben hat, so innig und untrennbar mit diesem Herrn Jesus Christus vereint sind. Deshalb ist es das Herzensanliegen des großen Hirten seiner Schafe, dass sie bewahrt werden vor dem Bösen, das heißt vor dem Satan. Wie heißt es doch in diesem hohen priesterlichen Gebet des Herrn zu seinem Vater so grundlegend: Ich bitte für sie, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und das sollte uns doch immer wieder neu als den Sein so übergroß sein. Darum betet der Sohn des Höchsten zu seinem Vater für den Sein in den Versen 17 bis 19. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Die vollständige Offenbarung der Wahrheit Gottes kam durch das Erscheinen des Herrn, wie es in Johannes 1, 17, 18 bezeugte und wie wir es eben in der Einleitung gehört haben. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und diese göttliche Wahrheit, die der Vater im Namen seines Sohnes durch die Sendung des Heiligen Geistes gegeben hat, offenbart zugleich auch die vom Heiligen Vater geforderte Heiligung der Seinen. Was heißt das? Da die Seinen wohlgemerkt in der Wiedergeburt eine göttliche Natur erhalten haben, sollten sie auch in dieser göttlichen Natur leben, weil sie doch mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus so enge Gemeinschaft haben dürfen. Weil wir die Seinen mit dem Vater und mit seinem Sohn enge Gemeinschaft haben dürfen. Und diese unbeschreibliche und allein entscheidende Erneuerung ist die göttliche Geburt. Darum ist diese Heiligung demnach ein Wachstum in diesem Glaubensleben. Die Rechtfertigung der Sein im Glauben ist die Liebe des Vaters in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus, zu uns, den Gläubigen. Die Heiligung ist die Liebe der Gläubigen zu dem Vater und dem von ihm gesandten Erlöser, die sich im Gehorsam erzeigen möchte und erzeigt. Diese Worte Gottes aus 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 14 bis 16, sind sowohl eine wichtige Ermahnung als auch ein göttlicher Zuspruch, weil sie die Verbundenheit mit ihm bezeugt. Da steht: Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollte auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Denken wir an die Tragweite der Bitte aus dem Vater unser: Geheiligt werde dein Name. Geheiligt werde dein Name. Die durch den Gott aller Gnaden, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus berufen hat, nach 1. Petrus 5, Vers 10. Der hat uns durch seinen uns geschenkten Geist auch befähigt, unser Denken und Wollen verändern zu lassen. wenn wir seinen göttlichen Geist nicht immer wieder dämpfen und betrüben, der durch den Heiligen Geist erneuerte Sinn ist erfüllt und angetrieben von Gottes Wort, der zu diesem Streben nach diesem Umwandlungsprozess führt. Und diese Sinnesänderung versetzt dann in die Lage, prüfen zu können, was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Der wohlgefällige Wille Gottes. Und das zur Ehre Gottes, des Vaters und seines Sohnes, der das vollkommene Erlösungswerk vollbracht hat. Wie hatte der wahre hohe Priester Gottes, der Jesus Christus, gebetet? Und ich heilige mich selbst für Sie, damit auch Sie geheiligt seien in Wahrheit. Dieses Ich heilige mich selbst für Sie spricht er als der Stellvertreter derer, der ihm vom Vater gegeben wurden, die sein sind. Er war als der Sündlose für den Willen des Vaters vollkommen abgesondert und damit zugleich stellvertretend für die Seinen, stellvertretend für dich und für mich. Dieses Wort Stellvertreter ist so wunderbar und köstlich. In allem ist er dieser gnadenreiche Herr und Heiland, doch der Stellvertreter der Erlösungsbedürftigen, das sind wir, der Hirte seiner Schafe, die verirrt waren und die er als Erlöser ins ewige Vaterhaus bringt. Darum ist dieses Wort aus Epheser 10 so unermesslich groß, das bezeugt, dass die Seinen sein Werk, Gottes Werk sind, erschaffen in Christus Jesus. Daraus sollen und können dann auch von Gottes Gnade bewirkte Früchte dieses neuen Lebens aus Gott sich ergeben. Deshalb können und sollen auch die von Gott Berufenen im Alltag ihrer unvergleichlichen Stellung gemäß leben. Und diesen nach dem Vorsatz Gottes Berufenen gilt darum auch dieses Wort des Herrn Jesus Christus, der von seinen bezeugte, ich bin in ihnen verherrlicht, Vers 10. Nunmehr, dieser gnadenvolle und zugleich heilige göttliche Auftrag in seinem Wort, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt, Vers 18. Bedenken wir doch, was Gott der Vater in seiner Sendung seines Sohnes tat. Er sandte eine Erlösung seinem Volk nach Psalm 111, Vers 9. Es ist das größte Geschenk, das je gemacht worden ist. Er sandte seine Erlösung seinem Volk. Und so darf es heißen in 1. Johannes 4, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns, dich und mich geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Er hat uns geliebt und seinen geliebten Sohn gesandt als Sühnopfer für deine und meine Sünden. So gilt all denen, die durch dieses unbeschreibliche Sühnopfer, vollkommene Sühnopfer am Kreuz von Golgatha, die durch ihn zum Glauben kommen durften, was so unermesslich groß in seinem wahrhaftigen Wort, Kapitel 4, geschrieben steht. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, damit er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen, die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, weil ihr nun Söhne seid, Kinder, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Können wir das recht begreifen und wirklich erfassen? Durch diesen von Gott in seiner erbarmenden Liebe gesandten Retter Kinder des Höchsten geworden zu sein? Der Herr möge in seinem Erbarmen uns immer wieder neu diese unfassbare und doch wahre Botschaft erkennen lassen, um darin auch zum Lob seiner Gnade und zu seiner Ehre leben zu können. Dann können und dürfen wir auch die Übereinstimmung mit Gottes Sohn als wirklich glückselig empfinden, was die Worte des Herrn Jesu Christi ausdrücken. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Wer sendet dich? Wer sendet mich? Haben wir es recht gehört? Mögen wir doch immer mehr begreifen, wie hoch wir durch ihn, den König aller Könige, geadelt sind. Denn wir dürfen dieses einmalige Vorrecht auf ihn besitzen, seine königlichen Botschafter in dieser unserer dunklen Welt zu sein. Seine königlichen Botschafter. Ja, wir als die von Gott Wiedergeborenen, dürfen sogar stellvertretend, wir dürfen stellvertretend sogar seine Stimme sein. Lass uns doch diese Worte Gottes aus 2. Korinther 5, 17 bis 20 über unsere Stellung vor Gott und der Gebet immer und immer wieder betrachten. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Und jetzt geht es weiter. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Botschafter für Christus, stellvertretend für Christus, dürfen wir bitten, lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn du wirklich durch Gottes große Barmherzigkeit wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, dann darfst du auch über die Wiederkunft Christi wirklich hoch erfreut sein und in seiner bewahrenden Kraft sein herausgerufener königlicher Botschafter sein, der danach trachtet, ihn auch zu ehren, ihn auch zu verherrlichen. Wie heißt es im Römerbrief 8, Vers 14, als Kennzeichen der Gläubigen? Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder, die sind Söhne Gottes. Das heißt doch, dass Gott uns befähigt, seinem Wort gehorchen zu können. Oder haben wir wiederum die erste Liebe zu Christus verlassen? Wir sollen und dürfen uns dann durch Gottes Güte zur Buße leiten lassen, wie das in Römer 2, Vers 4 zu unserem Trost geschrieben steht. Versäumen wir das auf keinen Fall. Verachten wir seine Geduld und seine Langmut nicht. Der Herr selbst will dich und mich wieder aufrichten. Er lässt uns nicht liegen. Und zwar durch seinen in uns wohnenden, lebendig machenden Heiligen Geist. Was hat Herr Jesus selbst vom Bekennen eindeutig in Matthäus 10 bezeugt? Da sagt er uns, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Und Das ist auch nach Gottes Willen unmissverständlich, was in Römer 10 beispielsweise geschrieben steht. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Sollte das nicht auch dein und mein Zeugnis sein und werden, wie das schon der Psalmist betete? Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Fall. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum rede ich. Gott ist durch den Herrn Jesus Christus für jeden Gläubigen die Quelle ewigen Lebens und ewigen Heils. Der Jesus Christus bezeugt darum in Johannes 4, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Ich schließe mit der alles entscheidenden Frage, was ist der Herr Jesus Christus für mich? Was ist der Herr Jesus Christus für dich? Amen.